Sie gehen über Bohlenwege, wie die Siedler von Heiterbo vor 1000 Jahren.
Ute Dreves leitet das Wikingermuseum Heiterbo.
Können sich die hölzernen Häuser angucken, können in die Häuser hineinschnuppern. Und beeindrucken wird es alle, dass diese Häuser so dunkel sind. Die Häuser haben keine Fenster, höchstens mal ein kleines Guckloch.
Schleswig ist eine an Kulturschätzen reiche Stadt im Norden, rund 180 Kilometer Luftlinie von Bremen entfernt. Hier, am Hadebüer Noor, der Begriff bedeutet so viel wie Haff oder Strandsee, befand sich vor rund 1000 Jahren die Stadt Heiterbo, eines der bedeutendsten Handelszentren der Wikinger.
In der Blütezeit hat es ungefähr 1500 bis 2000 Einwohner gegeben.
Heiterbo wurde im Jahr 1066 von Westslawen gänzlich zerstört. Im Verlauf der Jahrhunderte verschwanden alle Spuren des einst blühenden Fernhandelszentrums. Nur der Halbkreiswall war noch sichtbar. Die Bewohner bezeichneten das Gebiet als Oldenburg und meinten damit den Standort einer alten Stadt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts aber geriet die Befestigungsanlage des Dannewerks wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Man vermutete ein altes Militärlager hier. Erst als 1897 der dänische Archäologe Sophus Müller den Siedlungsplatz Heiterbo wiederentdeckte, begann damit hier eine echte archäologische Forschung.
Und so wie du jetzt greifst, das kannst du bei einem schwachen Bogen machen.
Heute sind Heiterbo und die Wallanlagen Dannewerk eines der meistbesuchten Museen Deutschlands. Wer den Ort besucht, taucht unmittelbar in die Welt der Wikinger ein. Sogar sehr direkt, per uralter Wildschweinjagd mit Pfeil und Bogen.
Aber wir schießen hier ja mit echten Langbögen. Die sind stark, da muss ich Kraft aufbringen.
Sieben Häuser und eine Landungsbrücke haben die Museumsmacher vor etwa 15 Jahren hier wieder aufgebaut. Es hat natürlich noch mehr Häuser gegeben. Mit Hilfe von geophysikalischen Bodenerkundungen konnte ein Stadtplan des einstigen Heiterbo erstellt werden. Heute liegen wie vor 1000 Jahren Bohlenwege zwischen den Holz- und Lehmhäusern und etwas entfernt ist der Schießplatz. Dort erteilt gerade die im roten Wikingerkleid gewandete Anne Wallusch barfüßig Jagdunterricht mit Pfeil und Bogen.
Da sitzt sie, die Wildsau. Da gucke ich hin. Gern Ziel ausrichten. Ellbogen hoch, spannen. Guck wirklich gerade auf den Vorderlauf des Tieres und rechts aufmachen die Hand. Da loslassen. Gut.
Wir müssen uns vorstellen, wo das Hauptgeschehen stattfand. Gab es größere Häuser, Dreiraumhäuser, in denen es einen mittleren Wohnraum gab und dann vielleicht eine Werkstatt auf der anderen Seite und einen Lagerraum zum Westen hin. Siedeln sich die Handwerker an, die mit offenem Feuer arbeiten. Offenes Feuer gefährdet so eine Siedlung, die überwiegend aus Reetdachhäusern besteht. Dort sitzen also die Perlenmacher und die Schmiede in 3x3 Meter großen sogenannten Grubenhäusern, die in den Erdboden eingetieft sind. Alle Wege führen zum Hafen, weil der Hafen ist das Herz dieser Siedlung. Hier findet der Handel statt. Man sucht zum Beispiel vergebens einen Marktplatz, so wie wir das heute aus unseren Städten kennen. Das gibt es hier nicht.
Okay. Jetzt wickle ich das hier drin ein. Und jetzt, könnt ihr sehen? Oh, das raucht. Und es brennt.
Wow.
Das geht mit trockenen Blättern, mit Heu, mit Stroh, mit allem, was so brennt, geht das halt auch, ne?
Das Versammlungshaus, das Tuchhändlerhaus, das Haus des Kammmachers. Hier zeigt in sorgsamem Abstand zu den Häusern Matthias, was in einer Wikingerschmiede entstand. Nägel für den Bootsbau, Haken, Messer, Schwerter. Aber vor allem zeigt der in grauem Filzhemd, Hosen und dunklen Stiefeln gekleidete Schmied, wie Feuer mit den Feuersteinen gemacht wurde.
Das hatte früher jeder. Jeder hatte einen Feuerstein zu Hause oder für unterwegs.
Haus der Händler, die Herberge, Haus des Fischers. Beim Haus des Holzhandwerkers arbeitet der Schiffsbauer Kai Zausch. Doch er hackt gerade keine Schiffswand oder einen Mast zurecht, sondern neue Bohlen für die Wege. Eine anstrengende Arbeit mit dem Beil. Trotzdem gibt er freundlich Auskunft, als er gefragt wird, ob man ein Wikingerboot auch allein steuern kann.
Das Wikingerboot ist immer ein Mannschaftsboot. Man kann das nicht alleine segeln, sondern man braucht immer eine Mannschaft.
Und habt ihr auch ein Kriegerboot?
Ja, ein Kriegerboot haben wir auch, aber das liegt drüben im Museum auf dem Trockenen. Und das ist ein 31 Meter großes Kriegsschiff.
Die Forschung in Haithabu ist immer grenzüberschreitend gewesen. Beispielsweise wurde hier 1979 im ehemaligen Hafen eines der bedeutendsten Kriegsschiffe, die man aus der Wikingerzeit kennt, geborgen. Ein 30 Meter langes Kriegsschiff, das pfeilschnell war und, wie wir heute wissen, seinerzeit das schnellste Schiff auf der Ostsee gewesen sein muss. Dieses Schiff ist in Zusammenarbeit mit deutschen und dänischen Archäologen geborgen worden.
Und natürlich sitzt das Klischee tief und fest, dass die Wikinger
große, starke, kräftige Kerls waren, dass sie Raubeine waren, dass sie geraubt und geplündert haben und ganz brutale, unkultivierte Barbaren waren. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass bereits in der Wikingerzeit immer nur diese starken Männer aufgetreten sind. An Bord der Schiffe hat der Schiffsführer mit Sicherheit nicht die kleinsten und schwächsten mitgenommen, sondern die größten und stärksten.
Und manchmal denkt der eine oder andere laut, dass die Wikingerzeit hier doch recht nett gewesen sein muss. So an der sanft weichen Schlei, inmitten der sicheren Wallanlagen, die Haithabu und die Südgrenze der Skandinavier abschirmten und gleichzeitig den Handel zwischen Ost- und Nordsee kontrollierten.
Ich glaube, dass man diese romantischen Vorstellungen sehr schnell hinter sich lässt, wenn man einmal im Oktober hier in unsere rekonstruierten Häuser kommt und sich 10 Minuten still hinsetzt. Dann wird deutlich, dieses ist eine sehr, sehr bescheidene Welt.
Geduckt durchschreiten die Besucher die Hauseingänge. Selbst innen stehen sie noch geduckt, so nah sind Reetdach, Lehmwände, die Hausseiten. Später kommen viele nachdenklich heraus.
Wir sind in der einen Hütte gewesen, wo es im Grunde keinen Schornstein gab und keinen Ofen und nichts und so. Oder die Schlafstätten auch, so, wo wahrscheinlich dann 20 Leute in einem Bett gelegen haben. So.
In der heutigen Zeit wäre es eigentlich nicht mehr denkbar, würde ich sagen. Da würden wir an Rauchvergiftung ja versterben.
Früher hatte ich so die Vorstellung, Helm, Schwert, Schiff, auf nach Britannien und rauben und kriegen oder so. Aber ich denke mir, das ist wahrscheinlich nur die Ausnahme gewesen, ne? Ansonsten mussten die hier stinknormales Leben führen. Ne?
Was ich sehr interessant fand in der Ausstellung, dass Frauen auch Positionen erreichen konnten, also nicht nur dienende Funktionen hatten.
Wir gehen ins Kaufhaus und können uns alles kaufen. Und so, das ist eben früher nicht gewesen. Man musste denn halt was machen, wenn man was haben wollte. Ne? Sei es jetzt Kleidung oder was zu essen.
Apropos Essen, wer hungrig wird, braucht nicht nur das Museumsgelände nicht zu verlassen, sondern auch nicht die Wikingerzeit.
Ich habe jetzt hier die Molle mit dem Teig und ein Brett und ja, hier bereite ich die Fladen eben vor.
Und das ist genauso, wie das vor 1000 Jahren gemacht wurde?
Im Grunde ja. Also wenn die Wikinger Brot gebacken haben, man muss sich das so vorstellen, Getreide ist natürlich ergiebiger, wenn man Mus draus arbeitet. Ja? Man würde mehr Leute damit satt kriegen. Ich denke, Brot ist schon ein Luxusgut gewesen, das es nicht jeden Tag gab. Und Fleisch und Fisch war halt eine Edelvariante. Ne?
Man könnte Tage hier an den Ufern der Schlei verbringen, inmitten der miterlebbaren Wikingerwelt. Insgesamt kommen pro Jahr, besonders nach dem erteilten UNESCO-Weltkulturerbe-Status, mehr als 160.000 Besucher. Früher kamen 120.000 Gäste jährlich. Das sei allein schon eine schöne Steigerung, sagt Ute Drews. Doch für das laufende Jahr sind es noch mal 10% mehr. Man peile die 180.000 Besuchermarke an.
Wir merken deutlich, dass die Besucher hierher kommen, um sich über das neue Welterbe zu informieren.
Und wenn dann der eine oder die andere die Museumsleiterin fragt, wie die Welt der Wikinger geklungen haben muss, dann blickt sie lächelnd auf einen Runenstein aus der Zeit und zitiert.
Sven Kunugr, Satistin, König Sven, setzte den Stein für Skarte, seinen Gefolgsmann Ufter Skalfa. Sin Himthiga, Jas was faren Wester, der nach Westen gefahren war, aber jetzt ward getötet in Haithabu. Jan nu warf Tauther at Hethabu.